Herr Jesus, ich danke dir für deine Führung. Ich danke dir dafür, dass du unsere Hoffnung und Zuversicht bist. Ich danke dir dafür, dass wir dich anbeten dürfen, wie wir es gerade eben gemacht haben, dass du die Mitte unseres Lebens bist und dass wir spüren, dass in dir Antworten sind. Du bist das Alpha, du bist das Omega und du bist ja der Fels einfach auch in unserem Leben. Preis sei dir, Dank sei dir. Führ uns jetzt einfach auch durch diese Zeit, durch dein Wort, führ die Gedanken auch zwischen den Zeilen, zwischen dem, was ich sage in deinem Geist. Vater, wir wollen, dass du wirkst in unserer Mitte, Herr Jesus. Preis sei dir. Amen. Glauben. Ich habe mich da ein bisschen vorbereitet auch und ich fand es echt ein spannendes Thema. Das ist so tief und so vielseitig. Glauben, gerade so auch in unserer heutigen Zeit, man ist ja schon manchmal auch geflasht von dem, was Leute glauben. Ja, also Verschwörungstheorien, ich sage jetzt nur mal so, was weiß ich, der Microsoft-Gründer, wie heißt er nochmal, der Bill Gates, der irgendwelche Kinder verkerkert und sowas. Ich höre solche Dinge und denke, okay, also was Leute so glauben, ich käme da gar nie drauf. Und auch so unsere Gesellschaft wird ein Stück weit auch ein bisschen durcheinander gebracht, oder? Durch das, was Leute glauben. Und ich habe dann auch so drüber nachgedacht, dass es in unserem Land eine Glaubensfreiheit gibt. Das ist ja auch was Spezielles, oder? Also in vielen Ländern gibt es das gar nicht. Da wirst du verfolgt aufgrund deines Glaubens oder du wirst missachtet oder du wirst irgendwie ja, ausgegrenzt, verfolgt und so weiter. Und wir haben eine Glaubensfreiheit. Bei uns darf man so ziemlich alles glauben. Also glauben darfst du immer. Du darfst in dir selber, Gedanken sind frei, ist ein altes deutsches Volkslied. Ja, Gedanken sind frei, der Glaube ist irgendwie frei. Manche Sachen darf man eher nicht sagen, so Sachen wie Holocaustleugner, dann wird es kritisch, ja, Gott sei Dank. Ich glaube nicht, dass es zum Beispiel so ein KZ gab. Das geht nicht und das ist auch gut. Aber ansonsten sind wir relativ frei in allem. Also wir können eigentlich denken und lassen, was wir irgendwie wollen. Und wenn wir zurückgehen, tatsächlich auch, oder wenn wir reingucken, auch in unsere christlichen Kirchen, dann merken wir auch, nicht nur in der Welt gibt es unterschiedliche Glaubensrichtungen, sondern wir merken auch, im Christentum gibt es unterschiedliche Glaubensrichtungen. Als ich Christ geworden bin, vor etwa 20 Jahren in der Gemeinde, wo Andreas und Renate damals auch waren, da wurde mir Glaube vermittelt und ich habe entdeckt, es gibt einen Heiligen Geist, den kannte ich vorher so nicht. Und dann gab es einfach auch so Themen, die waren für mich neu, das hat mich auch begeistert und irgendwann habe ich realisiert, achso, und da gibt es Kirchen, die glauben gar nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und da gibt es Kirchen, die haben eine ganz andere Vorstellung in gewissen Glaubensfragen, wie ich jetzt merke. Und da merkt man, oh, wie unterschiedlich ist denn das, was Leute glauben, auch im Christentum. Und dann habe ich so geguckt ins Alte Testament und dann entdeckt man auch, da haben die Leute auch unterschiedliches Zeug geglaubt. Also das war einfach auch so, dass nicht von vornherein irgendwie Gott irgendwie was initiiert hat, und jeder glaubt irgendwie das Gleiche. Wir entdecken das spätestens beim Noah, wo es heißt, Noah wandelte mit Gott. Also sprich auch, er glaubte Gott. Aber wir wissen auch aus der Bibel, viele andere waren nicht da, ne? Weil es waren dann noch seine Familie, die sind dann mit auf die Arche. Und der Rest hat irgendwie halt eben nicht geglaubt. Und dann gucken wir weiter, wie die Menschen eigentlich ein Gebot bekommen haben und dann gießen sie ein goldenes Lamm und glauben an das. Also da merkt man auch, selbst im Christentum gibt es unterschiedliche Glaubensgrundsätze. Aber es gibt auch ein Bekenntnis, es gibt auch ein gemeinsames Bekenntnis. Und das war auch etwas, was ich gern gemerkt habe, auch das spricht mich jetzt auch an. Und vor allem könne man das auch, dieses apostolische Glaubensbekenntnis. Ich weiß nicht, wisst ihr, wie das beginnt? Ich glaube, könnt ihr das sagen? Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also ich kann es auch nicht auswendig, ich sage es euch gleich. Ja, genau. Und an was glauben wir denn noch? An was glauben Christen noch? Genau, unseren Herrn, also das ist noch länger, ne? Seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Daran glauben wir, dass er auferstanden ist von den Toten, oder? Ja. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das glauben wir. Das ist etwas, wo wir sagen Ja dazu. Dann glauben wir noch an was anderes, nämlich an den Heiligen Geist, ja? Die heilige christliche Kirche. Da gibt es auch ein Credo, wo katholische Kirche dranstehen. Da glauben wir jetzt wieder nicht dran. Ja? Wir glauben eher an dieses, nicht nur die katholische Kirche, sondern andere Kirchen sind auch zuführend zu Jesus Christus. Es war umkämpft, ne? Wir kennen das aus der Reformation. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, daran glauben wir, dass Sünden vergeben werden. Wir glauben an die Auferstehung der Toten und wir glauben an das ewige Leben. Es ist gut, sowas zu haben, oder? Und das hat man auch gespürt, so aus dem Alten Testament und wie dann das Neue Testament, wie Jesus kam in diese Welt und wie dann die junge Kirche, das war irgendwann im 3. Jahrhundert, wurde das formuliert in irgendeinem Konzil von Nicäa oder Konstantinopel, wo sich Leute zusammengestellt haben und gesagt, was glauben wir eigentlich? Was tragen wir wirklich in unserem Herzen und wie können wir es letztendlich auch formulieren? Und in evangelischen Freikirchen oder in einer Kirche, wie ihr eine seid oder wie wir eine sind, wird das gar nicht so oft gesagt. Ich bin ursprünglich mal Katholik gewesen. Da ist das in jeder Liturgie, wird das Credo gesagt, dieses apostolische Glaubensbekenntnis. Das hat was. Das erdet dich. Ja, das zeigt dir, okay, das ist eigentlich die Aussage meines Glaubens. Aber Glaube ist natürlich nicht nur etwas, was politisch zu betrachten ist oder gesellschaftlich oder auch in christlichen Kirchen, sondern Glaube ist natürlich was ganz Individuelles, was ganz Persönliches. Und das ist auch das, was Andreas hat vorhin wirklich gute Einführungsworte gesagt. Ich will heute nicht so sehr über theologische Grundsätze sprechen, sondern vielmehr über unsere Reise, über das, was wir erlebt haben, über das, was die Beziehung ist. Und Beziehung zu Gott, das ist etwas, wo wir Glauben ausdrücken. Und ich bin irgendwann in einem Alpha-Kurs mal, habe ich mich für Jesus entschieden. Und da gab es der dritte Abend, das war, wie finde ich Gewissheit im Glauben. Das fand ich damals schon ziemlich spannend. Und irgendwie ist das auch spannend, oder? Keiner von uns kann irgendwie von sich selber sagen, naja, jetzt glaube ich halt. Also ich glaube jetzt einfach, das funktioniert ja irgendwie nicht. Ne? Also irgendetwas in unserem Leben ist passiert, wo, ich sage immer, wo Jesus so einen Schalter rumgedreht hat und wo wir gläubig geworden sind, wo wir zu etwas hingewandt haben, was vorher nicht da war, wo wir etwas gemacht haben, was wir vorher eben nicht gemacht haben, wo wir gläubig geworden sind. Und das sind drei Dinge, nämlich das Wort Gottes und das Werk Jesu und das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist etwas, was uns zum Glauben führen kann oder was Glaube in uns auch ausdrückt. Glaube kommt aus der Botschaft, aus der Verkündigung. So steht es in Römer 10, 17. Wir hören Dinge, wir hören uns das an und wir entscheiden eigentlich, glaube ich das oder glaube ich das nicht. Das sollt ihr auch bitte heute Morgen auch tun. Ich erzähle hier viel. Ihr müsst es nicht unbedingt glauben. Also macht euch da selber in Gedanken drüber. Ist das das, was ich glaube? Ist das das, was ich tatsächlich für Wahrheit halte? Und das ist biblisch. Wir sollen das prüfen. Wir sollen gucken, was ist denn das, was ich glaube? Und das sollen wir anhand vom Wort Gottes, so viel haben wir nämlich nicht von Gott und von Jesus. Wir haben eigentlich nur dieses Buch. Na, natürlich haben wir noch den Heiligen Geist, aber es beginnt mit dem Wort. Es beginnt, dass wir uns mit der Bibel auseinandersetzen. Es beginnt, dass wir uns auseinandersetzen mit dem Wort Gottes. Und auch wenn es um Verkündigung geht, wenn ich so die letzten ein, zwei Jahre in unsere Gesellschaft gucke, was Leute verkündigen über das Internet, über irgendwelche sozialen Medien, über irgendwelche Kanäle im Fernsehen. Wir dürfen nicht alles glauben, oder? Also da ist so viel Zeugs, was ich nicht glaube oder was ich nicht für wahr halte. Und da merkt man, wie individuell das Thema eigentlich ist. Unser ehemaliger Verfolger verkündigt jetzt als Heilsbotschaft den Glauben, den er einst ausrotten wollte. Paulus ist für mich eine total interessante Figur. Und die Begegnung, die er hatte, um zum Glauben geführt zu werden, die ist einfach auch krass. Ne? Der war da auf dem Weg, wir kennen die Geschichte alle, wird vom Geist Gottes angesprochen oder von Jesus direkt, fällt glaube ich sogar vom Esel oder wie das war, und hört diese Stimme, sieht dieses Licht und Jesus fragt Paulus oder Saulus damals, warum verfolgst du mich? Und wenn da oben steht, Beziehung zu Gott kommt durch das Werk Jesu, dann ist das da so bildhaft, so klar. dass Jesus etwas verändert in unserem Leben. Das ist dieser Schalter. Jesus verändert unser Leben und auf einmal stehen wir auf einer anderen Plattform. Und das bringt sogar einen Paulus dazu, als ein ehemaliger Verfolger einer Glaubensrichtung, jetzt verkündet als Heilsbotschaft des Glaubens oder diesen Glauben, den er einst ausrotten wollte. Er wollte etwas vernichten und Jesu in Paulus bringt es zutage, dass er das nicht mehr vernichten will, sondern dass er es absolut fördern will, dass er zu einem Verkünder wird. Das ist schon krass, oder? Und irgendwie ist das alles auch in uns. Wir waren vorher, also ich war vorher Anti. Ich habe von Jesus nichts gehalten oder von christlichen Kirchen. Ich war Atheist. Mir war das alles irgendwie so menschengemacht. Und da kommt eine Initialisierung in irgendeiner Form. Bei mir war das eine längere Story. Es war nicht so wie bei Paulus. Irgendwie hätte es das vielleicht auch gebraucht, dann wäre es schneller gegangen. Aber dann kommt was rein und du merkst, jetzt hast du ein anderes Fundament. Jetzt glaube ich was ganz anderes. Das ist schon irgendwie speziell und das ist bei jedem von uns, wie wir hier sitzen, eine ganz individuelle Geschichte. Und für euch, die ja Jesus vielleicht noch nicht kennen, die ihr jetzt da seid, fragt ihn, öffnet euch. Wer mich sucht, der wird mich finden. Und ich wünsche euch das, dass ihr diesen Glauben habt an Jesus Christus. Da wir nun denselben Geist des Glaubens besitzen, darum reden wir. Und das ist auch etwas in unserem Glaubensleben. Es ist das Wort Gottes, die Verkündigung. Wir hören das Wort Gottes, wir merken, oh, da ist vielleicht was drin, was für mich interessant sein kann. Jesus initiiert etwas in uns und das gibt uns die Grundlage, verbunden zu sein durch diesen Heiligen Geist, durch diesen Geist des Glaubens. Und da wir nun denselben Geist des Glaubens besitzen, darum reden wir. Man merkt, da ist eine Einheit da. So krass diese Welt in seinen Glaubensrichtungen ist, wir haben eine Einheit. Wir glauben an das, was wir vorhin auch vorgelesen haben. Wir glauben an diese Auferstehung. Wir glauben daran, dass Gott etwas anderes in unserem Leben bringt. Macht an euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Steht in 2. Korinther 13,5. Ich habe vor kurzem einen Korintherbrief gelesen, bin über diese Stelle gekommen. Das war noch bevor mich da Andreas gefragt hat. Und ich fand es auch spannend. Macht euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Es ist eine Verantwortung, ja, für uns, dass wir das einfach auch machen. Dann kennen wir natürlich auch aus Hebräer 11,1 das zuversichtliche Vertrauen auf das, was man hofft, ist Glauben. Und das Überzeugtsein, das feste Überzeugtsein von Tatsachen, die man mit Augen nicht sieht. Also etwas in uns, was wir wissen, naja, wir können es eigentlich nicht ganz greifen, aber wir wissen, es ist wahr. Es ist ein Überzeugtsein von etwas, was wir nicht sehen. Aber es ist auch ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft. Wir haben ein Vertrauen auf das, was unsere Hoffnung ist, was wir irgendwann mal sehen werden. Ich will reingehen ein bisschen mehr in das Persönliche, was ich euch gesagt habe. Ich war ja für eine ganze Zeit lang ein Christ, der natürlich immer irgendwie auch in die Kirche gegangen ist und christliches Leben und ich habe Bibel gelesen und ich habe gebetet und so weiter, aber ich habe irgendwie gemerkt, gerade speziell so in den letzten 5, 6 Jahren kam das immer mehr zutage, dass ich eigentlich so meinen Glauben oder auch Jesus so ein bisschen in der Schublade habe. So, wenn ich es gebraucht habe, habe ich die Schublade aufgemacht und dann war es wieder irgendwie vorbei, also nicht vorbei im Sinne von, ich habe ihm geglaubt, ich habe natürlich immer geglaubt, aber ich habe das irgendwie nicht gelebt und Jesus war für mich so etwas, ich mache die Schublade auf und irgendwie mache ich sie wieder zu und es gab Bereiche in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, da bin ich irgendwie nicht so richtig unterwegs. Und ich habe das gemerkt, ihr kennt das vierfache Ackerfeld, kennt ihr das vierfache Ackerfeld mit diesem, was auf den, das Same, der auf den Weg fällt und die Sonne kommt und verbrennt und so weiter. Und da gibt es zwei Ackerfelder, die mich so angesprochen haben. Und eins davon war das, wo es heißt, dass der Same ausgestreut ist, aber die Dornen wachsen drüber und der Reichtum und die Sorgen oder die Freuden des Lebens decken das zu. Und es gab das vierte Ackerfeld, was heißt, das Wort, welches sie gehört haben, bewahren sie in einem feinen und guten Herzen und in Beharrlichkeit bringen sie Frucht. Und ich habe mich irgendwie so nicht ganz bei den Dornen gesehen, aber ich habe mich auch nicht ganz so bei den Fruchtbringenden gesehen. Ich habe irgendwie gemerkt, na, irgendwie ist das noch nicht so richtig klar. Ich habe gemerkt, da ist eine Not in mir, ich mag so das Leben und genieße das. Und ich habe irgendwie gemerkt, das ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Parallelwelt, aber so ein bisschen hat sich es manchmal danach angeführt. Ich wusste nicht, wenn mich Gott gefragt hat, Roland, wo stehst du? Dann konnte ich nicht sagen, ich bin guter Boden und ich bringe Frucht. Halleluja. Aber das hätte ich gern gesagt, weil das ist eigentlich das, was ich will. Ich habe, wenn mich Gott gefragt hat, mich manchmal auch da entdeckt und gesagt, naja, der Same ist da, das Wort ist da, ich glaube auch, aber irgendwie wachsen immer wieder so Sachen drüber, wo ich merke, das passt nicht. Und ich habe gemerkt, es ist eine Zeit für Veränderung. Wenn ich da stehen bleibe, wird mich Gott trotzdem lieb haben. Er wird mich trotzdem einfach auch annehmen, wie ich bin. Aber ist das das, was mein Glaube nachher auch wirklich ausdrücken soll? Ist das das, was ich will? Und ich habe gemerkt, das ist es irgendwie nicht. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Alles gut, okay. Ja, du weißt nicht, was noch alles kommt. 20 nach oder so, was wahrscheinlich? Halb, okay, gut. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe gemerkt, ich kann da nicht stehen bleiben. Und das möchte ich euch hier einfach auch auf den Weg gehen. Wenn ihr euch prüft, so wie es in 2. Korinther 9,15 oder was auch am Ende vom Korintherbrief steht, wenn ihr das prüft und ihr merkt, euer Glaube ist nicht gut, ich will jetzt nicht sagen vollständig, weil das ist ein bisschen ein schwieriges Wort im Zusammenhang mit Glauben, aber ihr seid so im Unreinen mit euch selber, ihr spürt, da gibt es Lücken oder ich merke, das ist nicht irgendwie so ganz komplett. Jesus wird euch dafür nicht verurteilen, aber nutzt es und geht zu Jesus und klärt es mit ihm. Weil es ist nicht unser Thema zu stagnieren. Es ist nicht unser Thema stehen zu bleiben. Unser Thema ist eine Veränderung, das auch einzuleiten. Und Jesus wird den Weg auch begleiten. Das ist nicht, dass wir es allein machen müssen, sondern er wird es begleiten. Und das war bei mir auch so. Ich habe gemerkt, ich will es verändern. Und ich war früher viel auf der Autobahn unterwegs. Und da stand ich meistens, wenn ich nach Stuttgart gefahren bin, weil ich habe jetzt nichts gegen, ich halte nichts von Schwabisch, Schwäbisch, Badischer Konflikten und so, aber Stuttgart ist jetzt nicht meine Stadt, also wirklich nicht. Ich war dahin und denke, hey, es ist einfach nur schwierig, ja? Du stehst, egal wenn du dahin fahrst dahin und stehst im Stau. Und ich stand im Stau und habe irgendwie so immer wieder gesagt, Jesus, hol mich heraus. Ich habe keine Lust mehr. Ich will dieses Leben leben, was ich da gerade lebe. Nicht, weil der Job schlecht gewesen wäre, da hat einen Haufen guten Sachen gehabt, aber ich habe gemerkt, ich bin hier am falschen Platz, ich kann hier nicht bleiben, ich will das nehmen. Weil es mich auch immer weggezogen hat irgendwie von der Anbetung. Ich habe dann versucht, im Auto zu beten, habe versucht, das einfach auch Lobpreis und Lobpreislieder und habe versucht auch zu beten, aber irgendwie, ich habe da keinen Durchbruch erlebt und habe gemerkt, das ist alles irgendwie, ich bin ein bisschen am falschen Platz. Und meine geistliche Ausrichtung ist auch nicht das. Ich bin dann sonntags im Gottesdienst und montags hat irgendwie wieder was ganz anderes angefangen. Also nicht was ganz anderes, aber zumindest nicht so, dass es für mich befriedigend gewesen wäre. Und ja, das war dann einfach so, dass ich das vor Gott gebracht habe und irgendwann, und ich war oft im Kloster in der Zeit, ich lege das gerade mal hier nach unten, ich muss da ein bisschen drauf gucken, ich war dann auch im Kloster, habe Auszeiten gemacht und habe dann irgendwann über eine gute Freundin, habe ich das auch ein bisschen gesagt, und habe gesagt, ey, ich habe irgendwo von Gott aufs Herz gekriegt, dass ich nach meinem 50. Lebensjahr ein Jahr einfach Auszeit brauche. Auch wegen diesem Thema. Weil ich mit diesem Ackerfeld nicht zufrieden war. Ich habe gemerkt, da stimmt was nicht in meinem Leben. Und ich brauche eine Zeit, wo Gott Gelegenheit hat, in mein Leben zu reden. Und da geht es nicht um 3 Tage, es geht auch nicht um 3 Wochen. Es geht um ein Jahr. Ein Jahr Auszeit zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr alle ein Jahr irgendwie Auszeit machen müsst, um das zu erleben. Das muss euch Gott sagen. Aber ich habe das für mich gemerkt. Und das hat sich auch irgendwie so genährt. Und ein Jahr drauf hat Gott das wieder gesagt, wo ich wieder im Kloster war. Und das Jahr drauf wieder. Dann habe ich mit der Freundin gesprochen. Und hat gesagt, ja, es gibt da durchaus eine Möglichkeit, ob ich nicht mit Andrea im Januar nach Kambodscha kommen will. Da treffen sie sich. Und ich hätte die Möglichkeit in Kambodscha oder in Nordthailand, das hat sich dann so auch während der Reise ergeben, in Jahr da zu sein. Ja? Ich konnte mir das alles irgendwie nicht so richtig vorstellen, aber irgendwie fand ich es so spannend und dann sind wir nach Kambodscha geflogen, das war im Februar 2017 und haben aber auf der Reise gemerkt, vor der Reise schon war irgendwie klar, Kambodscha wird es nicht sein, aber es könnte Nordthailand sein Und es würde jetzt zu weit führen. Wir waren dort, haben uns das angeguckt und dann sind wir zurückgekommen und dann war irgendwie, lag mehr oder weniger das Ding so auf dem Tisch. Gott hat gesagt, ein Jahr Auszeit, wir haben uns Thailand angeguckt gehabt, ist das jetzt wirklich der Punkt, dass wir gehen sollen? Und die Andrea, meine Frau, sitzt hier unten, hat einfach dazu überhaupt kein Ja gehabt. Das war echt ein bisschen ein schwieriger Punkt, aber wir haben dann gemerkt, wenn wir eine Veränderung wollen, dann geht es um das Thema Nachfolge. Es geht darum, dass wir wirklich auch etwas tun, wo wir das Alte verlassen und in was Neues reingehen. Ja? Das ist eine Stelle aus 1. Mose 12, verlasse dein Land und deine Verwandtschaft und deines Vaters Haus und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Denn. Und da kommt eine Verheißung. Das ist Abraham und wir kennen diese Geschichte von Abraham. Und das ist ziemlich tiefgehend, weil er wirklich auch sagt, verlass dein Haus und verlass deine Verwandtschaft und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich sage nicht, dass Nachfolge das sein muss. Aber Nachfolge ist immer etwas, wo ich was zurücklasse, was loslasse, was aufgebe, was abgebe, wo ich etwas verabschiede. Weil wenn ich von Gott gerufen bin und nicht bereit, etwas hinter mir zu lassen, das selbst auch hinter mir zu lassen, dann kann Gott auch nichts Neues reinfüllen. Das ist ein biblisches Prinzip. Das beginnt bei Jesus schon. Oder Jesus ist eigentlich das Kernstück von Nachfolge, von ich verlasse das Alte und gebe mich in was Neues rein. Das sind die kleinen Dinge in unserem Leben, das sind aber auch die größeren Themen. Bei uns oder bei mir speziell war es ein großes Thema. Etwas zurücklassen heißt, wenn ich ein Gefäß ausfülle, dann habe ich auch wieder die Möglichkeit, was anderes wieder reinzufüllen. Ich kann es mit was Neuem beleben, ich kann was Neues reingießen, ich kann etwas Neues in mein Leben bringen. Aber wenn ich an dem Alten festhalte, dann wird das nicht möglich sein. Macht das Sinn für euch? Ja. Aber das ist nicht gerade so einfach, ne? Dieses, ich gebe es halt jetzt mal auf, ich lasse es jetzt mal hinter mir. Ich weiß nicht, wie es Abraham ging, wo er gesagt hat, wo Gott gesagt hat, verlasse jetzt dein Land, verlasse dein Haus und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir geben werde. Hallo. Ich meine, das ist nicht gerade so, oh ja, jetzt machen wir das halt. Schließen wir daheim ab, werfen Schlüssel fort und jetzt geht's los. Ne? Also das ist ja etwas, wo ich merke, oder wenn ich eine lang eingeübte Art und Weise meines Lebens habe und merke, ich soll das jetzt einfach hinter mir lassen, dann fällt uns das schwer. Aber wir alle, die mal Christen sind, merken, wo wir damals uns für Jesus entschieden haben, haben wir ja auch was hinter uns gelassen. Ich habe, wo ich Christ geworden bin, ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer und ich habe damals, wo es heißt, folge Jesus nach, dann habe ich immer gedacht, okay, Jesus nachfolgen, Geld abgebe, Leber abgebe, Spaß abgebe. Ah nee, wie soll denn das funktionieren? Und das war für mich eine Katastrophe und Motorradfahrer darf ich auch nicht. Das hat keiner gesagt, aber ich habe es gedacht. Das hat keiner gesagt. Und Jesus hat es auch nicht gesagt. Und ich fahre heute noch Motorrad. Aber damals habe ich das so gemerkt, ne? Meine Lebensweise, mein Lebensstil, die Themen, die ich eigentlich gern habe, wo es um mich geht, wo ich mich wohlfühle. Ah nee, also das will ich jetzt nicht abgeben. Aber das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann heißt es, dass wir was aufgeben, was abgeben. Und das ist Glauben. Das nährt Glauben, aber das ist auch der Glaube in uns. Wenn wir Glauben haben an diesen Gott, den wir vorhin auch verheißen haben, dann müssen wir uns das prüfen, ob wir das nicht machen wollen. Weil ein neues Leben entsteht durch vorangehendes Sterben. Sterben ist echt ein krasses Wort. Vielleicht auch ein bisschen zu hart. Aber neues Leben, Leben ist Vitalität und es beginnt eben, dass etwas anderes weggeht. Und wir entdecken das auch in der Natur, ja? Wir entdecken das jetzt im Herbst. Ne? Ihr seid gestern gewandert im Wald, ihr habt bestimmt ganz viele Laubbäume gesehen, die dann die Blätter fallen lassen, die ganze, alles fährt zurück. Und dann, das ist ein Sterben, so ein Prozess, ja, wo das Alte voran weggeht und nächstes Jahr im Frühjahr keimt was anderes auf. Jesus ist die zentrale Person dieses göttlichen Prinzips und er ist gestorben an diesem Kreuz, um uns neues Leben zu schenken. Das ist ein biblisches Prinzip. Mose egal die ganzen Figuren im Alten Testament und auch im Neuen Testament, die tatsächlich mit Jesus irgendetwas gemacht haben oder mit Gott oder wo Gott verwendet hat und bereit waren, ihr altes Leben aufzugeben, die haben einen Zugewinn erlebt und haben das Volk wieder belebt, ja, die Propheten, die Könige und so weiter. Und es betrifft auch uns, jeden Einzelnen von uns, steht in Lukas 9, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich Tag für Tag. Wir gucken oft aufs Kreuz und sagen, naja, es ist ja Jesu Kreuz. Aber das Evangelium sagt, nee, du sollst dein Kreuz auf dich nehmen. Und Kreuz auf sich nehmen heißt, es kostet uns was. Es ist etwas, was uns vielleicht mal auch mal eine Last ist, das auf uns zu nehmen. Aber es ist wert, das auf sich zu nehmen. Ja? Es geht dann auch weiter, wo es heißt, dass es um meinetwillen geht. Ja? Wer es verliert, wer das Leben verliert um meinetwillen, der wird es rettet. Und wer versucht, sein eigenes Ding durchzuziehen, zu retten, der wird sein Leben auch verlieren. Das heißt, es geht darum, wirklich auch das Vertrauen zu haben in die Wegführung und den Plan Gottes. Im Glauben, dass Gott mehr für mich hat, was anderes für mich hat. Und das war etwas, was ich gemerkt habe, in der Zeit, wo es um diese Nachfolge ging, wo ich gemerkt habe, ich will das einleiten, dass wir auf eine andere Ebene gestellt werden. Aber ich vorhin erzählt, dass wir im Februar 2017 in Kambodscha waren und dann lag das auf dem Tisch und wir haben es immer mal wieder bewegt und wir waren als Ehepaar auch ziemlich gespalten da drin. Was wird das jetzt sein? Was heißt das jetzt? Wie geht es weiter? Und so wurde die Entscheidung dann genommen im Februar 2018, also gerade ein Jahr drauf, habe ich meinen Job verloren, was allerdings gleichzeitig zwei Dinge zutage gebracht hat: viel Geld und viel Zeit. Und ich bin damals, das war so ein Termin, wo ich gehabt habe in Frankfurt, und da bin ich damals, als ich aus der Firma ausgestiegen bin, heimgefahren. Und habe so gedacht, naja, das ist jetzt aber eine komische Situation. Und wo ich aber so ein paar Kilometer gefahren bin, habe ich echt gejubelt im Auto und habe gesagt, ich habe jetzt keinen Job mehr. Dafür habe ich viel Geld, weil ich habe eine Abfindung gekriegt, die relativ gut war. Und vor allem hatte ich Zeit. Und dann habe ich dieses Jahr geguckt, wo ich immer wieder an Gott gesagt habe, hey, ich will dir nachfolgen und ich will jetzt etwas tun, was dir hilft. Und Gott hat mir auf einmal die Mittel gegeben, die ich vorher nicht hatte. Die Gebundenheit war weg. Ich hatte Geld, ich hatte Zeit und jetzt ging es darum, was machst du jetzt damit? Das war am 5. Februar und am 6. Februar, weiß es noch, da saß man in der Küche und da kam meine Schwester rein, die sitzt auch hier, und hat gesagt, naja, hört sich ja der Weg frei für Thailand, hä? Und ich habe gedacht, naja, okay, ja, das empfinde ich auch so, aber ich fand es spannend, dass sie das auch so gesehen hat. Aber wir waren als Ehepaar herausgefordert, weil dieses Bild, dass Jesus sagt, just trust me, und du hast etwas in den Händen und er sagt, but I love it, God. Also das heißt, vertrau mir einfach, und dieses Kind sagt, aber ich liebe das, was ich habe, und es geht darum, das jetzt herzugeben. Für mich war das eher nicht so ein Thema. Ich war in einer spannenden Herausforderung, aber Andrea hat was gehabt, wo wir gemerkt haben, das ist jetzt nicht so einfach, das einfach herzugeben. Das war nämlich einfach auch die Heimat, die Verwandten und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja, ist nur für ein Jahr und so weiter. Aber irgendwie war so was drin, wo Andrea einfach gekämpft hat und hat gemerkt, ich kann jetzt nicht einfach gerade so weg. Ja, das geht nicht. Und dann ging es einfach, ich finde das Bild so klasse, weil Jesus mehr hat, aber mir ja das nicht sehen, ja, und das ist ein Glaubensschritt, das den kleinen Teddybär herzugeben und sagen, ich glaube es dir, Jesus, und ich gebe es dir. Aber du weißt schon nicht, was Jesus hinter dran hat. Du weißt schon nicht, was er in sich trägt oder was er für dich bereitet hat, was der Plan ist. Das wissen wir ja nicht. Und das ist Glauben. Das ist Glauben an diesen Gott, der es gut mit uns meint. Und Andrea ist dann, haben wir irgendwie rumüberlegt, was wir machen. Andrea ist dann ins Kloster gegangen. Und das ist halt auch so was, wenn wir Gott fragen in den Situationen, egal wo wir stehen, Gott wird antworten. Und Gott hat ein Bild geschenkt, das war das unter anderem, also es waren zwei Bilder. Und ich bin damals, Andrea ist jetzt nicht so der, ich sage das jetzt einfach mal so, der Schreiber, sondern sie ist mehr der Maler. Also sie malt göttliche Eindrücke. Und ich war total begeistert, wo sie heimkam mit zwei Bildern. Eins war so ein Mädel auf einer Wiese, so eine Blumenwiese, wo in der Horizont guckt. Und es war das. Und das war etwas, was stark zu ihr gesprochen hat. Das war nämlich etwas, wo ein Mensch seine alte Haut ablegt. Das ist eine Haut hier, das da unten. Und etwas, wo ich im Prinzip etwas ablege, was der Vergangenheit angehört. Und das ist schon irgendwie krass, oder? Das Bild, also so die Haut. Das Haut hat ja, das kleidet mich, das ist meine Identität, das ist ein Bild von mir, das ist etwas, was komplett, ich meine, die Haut ist mehr, kann ja nicht selber sein. Also die Haut gibt es ja nicht her, das geht ja nicht, das funktioniert ja nicht. Aber dieses Bild nach Haut abzulegen, zu sagen, ich will einfach auch diesen Weg gehen. Und das war auch ein Bild, was Jesus gesprochen hat, leg deine Haut ab. Wie so ein Chamäleon, schäl das ab, lass es liegen, es gibt was Neues. Das ist Nachfolge. Und die Nachfolge hat dann, es war dann irgendwann klar, wir werden gehen. Und es war geführt von Gott, der sind Türen aufgegangen, das war echt der Hammer. Also wir haben dann eine Einladung gekriegt, dass wir kommen dürfen an die Stelle. Das war vorher auch nicht klar, wir hatten ein Interview mit denen über Skype. Und dann sind wir irgendwann losgezogen, nicht wissend, was uns erwarten wird. Und das ist auch Nachfolge, es beginnt auf dem Weg. Ich glaube nicht, dass Abraham, als er losgezogen ist, so viel Klarheit hatte. Gott hat ihm eine Verheißung gegeben, ja, denn ich werde dich zu einer großen Nation machen und. Aber wie das im Detail aussieht, das wissen wir nicht. Aber es geht los, dass wir halt diesen ersten Schritt machen. Das ist ein Glaubensschritt, das ist etwas, wo wir sagen, okay, wir lassen uns drauf ein. Wir hatten nicht so viel zu verlieren, wir hätten dann immer wieder auch ein Ticket kaufen können, heimzus, aber wir haben gesagt, wir starten das. Wenn wir merken, und das soll man dann auch weg, haben wir gesagt, wenn wir merken, nach 2 Monaten, das geht gar nicht, gut, dann ist es so. Aber erstmal wollen wir nachfolgen. Dann sind wir dahin gegangen. Und das zweite Thema, was ich mit Glauben verbinde, das ist Gebet. Wir sind dann dort angekommen, das war eine Foundation mit einem Waisenhaus, eine Bibelschule. Wir hatten da so ein bisschen einen Lehrauftrag, wir haben das unterstützt und wir hatten aber extrem viel Zeit. Und diese Leute waren für uns, ja, ich sag, irgendwie war so diese ganze Phase, wir waren dort 10 Monate, das war eine Phase, wo man einfach, ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr irgendwo hinkommt und ihr merkt, ich darf jetzt einfach sein. Wenn ihr irgendwo eingeladen seid oder so. Es geht nicht um jetzt irgendwas zu transportieren, etwas darzustellen, sondern ich darf einfach nur sein. Ich darf einfach so sein, wie ich bin. Und alles andere wird sich zeigen. Und diese Einladung, die gab es. Die gab es in ausgesprochener Form, die gab es aber vor allem in atmosphärischer Form. Wir hatten so den Stress, oh, das wird dann eigentlich, die verlangen viel von uns und wir müssen dann dort arbeiten, das machen, dieses, jenes machen und so weiter. Und dann kommt man irgendwie auch gar nicht zur Ruhe. Das Gegenteil war der Fall. Und was uns berührt hat, beide, unabhängig voneinander, war dieser Grad an Anbetung, an das, was wir vorhin heute Morgen gemacht haben. Das war so stark vorhanden an dieser Foundation. Das waren etwa 100 Kinder, es waren etwa 20 Leute, die Lehrer waren oder irgendwelche Leute, die da unterrichtet haben oder das geführt haben. Und irgendwie waren wir so 150 Leute auf dem Campus zu Normalzeiten. Und morgens ab, ich sage jetzt mal bis 5:30 oder 5:30 bis abends um 10, irgendeiner hat immer irgendwo Gitarre gespielt, Gott gelobt, irgendwas gemacht, wo Worship war oder Anbetung. Jede Schulstunde, vor jeder Schulstunde, Doppelstunden waren das, gab es 20 Minuten Anbetung. Also morgens um 8 ging es los, 20 Minuten Anbetung, dann um 10, von 10 bis 20 nach 10 Anbetung, Mittagsanbetung, Nachmittagsanbetung, Abendsanbetung und so weiter. Anbetung, 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 Anbetung. Und das ging uns auch gar nicht gegen den Strich. Also wir haben jetzt gemerkt, das wird uns jetzt zu viel oder so. Wir haben uns nur gewundert, haben gesagt, boah. Und damals hat auch die Frau, die Leiterin von dieser Foundation, hat gesagt, Roland, ihr werdet etwas mitnehmen von hier. Ich weiß nicht, was es ist, aber es wird etwas sein, was euch prägt. Heute weiß ich, dass es Anbetung und Gebet ist. Damals war mir das nicht so klar, aber wir hatten Zeit. Und wir hatten uns gemeinsam und wir haben gemerkt, das ist so eine gemeinsame Reise. Und wenn wir nachfolgen, dann wird Gott uns auch etwas geben. Und das war für uns, war es Gebet. Wir haben dann gemerkt, es ist wichtig, dass wir fasten 2-mal in der Woche, dass wir beten. Ich habe dort was entdeckt, was ich auch so von unseren Kirchen nicht so kenne. das angebetet wird ohne Notenblätter. Wir sind sehr fokussiert auf Notenblätter, die die Musik machen, oder auf Leinwände. Die haben dort fast ausschließlich gesungen und angebetet, ohne Noten, Gitarre in die Hand, die kannten die Lieder alle auswendig und es macht einen Unterschied. Ich habe gedacht, das ist jetzt gar nicht so viel, aber es war extrem, dass Lieder wirklich in Fleisch und Blut eingegangen sind. Und wir haben dann begonnen, das auch zu kultivieren für uns und haben gebetet. Und ja, ich habe jetzt mehr gesprochen von dem, was unsere persönliche Erfahrung war. Da will ich auch ein bisschen dranbleiben. Ich habe die Hanna, vom Herrn habe ich ihn erbeten. Hanna hat das ganze Vertrauen auf das Eingreifen Gottes gesetzt. Ihr kennt das, die frühe Geschichte mit Samuel. Aber ich möchte viel mehr auf dieses Wort gehen. Gebet ändert Situationen. Wir haben gemerkt, dass wir immer mehr in Ruhe kommen, dass wir immer mehr auch in eine Situation kommen, wo wir merken, wir sind abhängig von Gott. Und dann hat so langsam angefangen, dieses Ackerfeld sich so ein bisschen auch mehr zu zeigen. Ich habe realisiert, wie wichtig das Gebet ist. Und ich bin jetzt schon 20 Jahre Christ und ich habe immer gebetet. Aber Gott hat was anderes uns gegeben. Und das war nicht nur bei mir, das war auch bei der Andrea. Und wir haben auch gemerkt, Seelenheil geschieht in Gottes Gegenwart. Wir denken oftmals, dass wir uns verändern können. Dass wir Dinge verändern können in unserem Leben. Ich muss halt mehr beten. Oder ich muss halt mehr Bibel lesen. Oder ich muss jetzt das machen, um Gott irgendwie gerecht zu werden. Oder ich muss das machen, um Gott jetzt zu gefallen. Oder. Aber das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Mir ist es gut, wenn wir es machen. Aber wenn wir es machen mit der Motivation, dass Gott uns mehr lieb hat oder mehr an unserer Seite ist, dann ist es ein Trugschluss. Nee, es geht letztendlich nur darum, dass wir Gott die Offenheit zeigen und sagen, Herr, führ mich. Führ mich dahin, wo du mich haben willst. Führ mich dahin. Und Gott transformiert uns. Wir können uns nicht selber zu was anderem umgestalten. Wir können den Eifer mitbringen und den Willen. Und selbst da sagt, ich steht in Philipper 2, ich bin das Wollen und das Vollbringen in euch. Am Ende geht es, glaube ich, um eine Bereitschaft, um eine Offenheit und um einen Glaubensschritt. Ich glaube, dass Gott etwas verändert in meinem Leben. Ich glaube, dass er etwas transformiert in meinem Leben. Und es geschieht nur in Gottes Gegenwart. Wenn wir nicht bereit sind, in Gottes Gegenwart zu treten, dann wird sich auch nichts verändern. Wir sind von Gott als Anbeter geschaffen. Wen oder was betest du an? Was glaubst du? Und das wird sich auch zeigen in deinem Leben. Da, wo dein Herz ist. Ja, so sagt es das. Da wird auch dein Schatz sein. An was glaube ich? Glaube ich an eher das Materielle? Glaube ich an den Arbeitsplatz? Glaube ich an das, dass ich selber die Kraft habe, das zu tun? Oder glaube ich daran, dass Gott das Einzige ist, was mich verändert und umformt? Wo ist dein Herz? Ist deine Zuneigung bei ihm? Sind wir ganz und gar bei ihm? Ist dieser Glaube sichtbar? Und Gebet und Glaube, das hat uns wirklich in diesen 10 Monaten verändert. Und wir sind dann später auch weitergegangen, noch auf ein Bible College in Wales. Da waren wir noch 3 Monate und da hat sich das auch bestätigt, Gebet und Anbetung, dass das eine Waffe ist in unseren Händen. Und mir ist nichts, das ist jetzt falsch, was ich sage, mir ist nichts wichtiger als das Gebet und der Glaube an Gott. Das wäre falsch. Aber mein Streben danach hat sich verändert. Ich entdecke immer noch Zeiten, wo ich merke, jetzt habe ich keine Lust zu beten. Und dann würde der Satz schon ihm passen. Ne? Das gibt es in unserem Leben, dass man halt mal keine Lust habe zu beten. Aber mein Ansinnen, Gott nachzufolgen und ihn zu bitten, verändert mich noch mehr. Dieses Allzeitbeten, das mit ihm verbunden zu sein, die Anbetung im Herzen zu tragen. Wenn ich heute Morgen hierher gefahren bin, wenn ich nachher wieder wegfahre, wenn ich zur Arbeit fahre morgen, egal was ich mache, Jesus in mir zu haben. Und das ist mir einfach wichtig geworden. Und das ist nichts, was ich selber in mir verändern konnte, sondern was Gott in mir verändert. Ist deine Zuneigung bei ihm, ist es mir wichtig. Ist dein Hoffen und Glauben in Jesus verankert. Und wenn wir nicht beten, wird Gott sich uns zuwenden? Fragezeichen. Und gibt es Stillstand? Fragezeichen. Ich möchte es nicht für euch beantworten, ich möchte es für mich selber beantworten, aber ich möchte, dass ihr es für euch auch beantwortet. weil ein Glaubensleben, das nicht betet, das halte ich für kritisch. Ein Glaubensleben, was nicht in Jesus verankert ist, im Sinne von, ich suche ihn und ich folge ihm und ich will ihn nicht loslassen um alles in der Welt. Ich glaube, daher bete ich. Und ich bete, weil ich glaube. Ich glaube, daher bete ich. Und ich bete, weil ich glaube. Das ist eine Waffe in unseren Händen. Das ist eine Macht, eine Kraft. Und wenn wir nicht glauben daran, dass unser Gebet was verändert, dann haben wir ein Thema. Ich muss gerade gucken, wo ich bin. Genau. Das war eine Fußballmannschaft in Thailand. Ich habe das wahrscheinlich in der Presse so ein bisschen mitgekriegt. Und dieses Bild ist nicht aufgenommen im 1. Juli 2018, sondern dieses Bild ist aufgenommen irgendwann im späteren Juli 2018. Aber ich kann euch ziemlich genau sagen oder ganz genau sagen, was am 1. Juli 2018 passiert ist. Wir hatten eine Woche vorher erfahren von einer Fußballmannschaft, die Nancy, die Leiterin damals, die kam zu uns und hat gesagt, so und so, da ist irgendwie eine Mannschaft irgendwo in einer Höhle eingeschlossen, die finden die nicht, wir sollen beten. Ich sagt, ja, so, dann machen wir das. Und ich konnte mich so gar nicht, oder wir konnten uns gar nicht so richtig identifizieren, aber die kamen ab und zu mal, wir sollen beten für das und das. Manchmal haben wir es auch gar nicht verstanden für das, was wir jetzt genau beten sollen, haben wir nochmal nachgefragt. Und das war so eine Story, wo wir gemerkt haben, ja, okay, gut, na, beten wir jetzt dafür. Dann haben wir gebetet, wie man halt so betet, wenn man keine Ahnung hat, für was, dass man beten soll. Und dann irgendwie kam das aber dann immer ein bisschen klarer raus, um was das geht. Und wir hatten morgens, beim Frühstück immer Frühstücksfernsehen, das waren die Tagesthemen, die waren ja gerade irgendwie ein, zwei Stunden alt bei euch, wenn es um 11 gesendet worden ist, da war bei uns schon wieder morgen und dann haben wir zum Frühstück haben wir meistens Tagesthemen angeguckt, dass man ein bisschen weiß, was daheim los ist. Und irgendwann kam diese Fußballmannschaft in Thailand, da ist eine Fußballmannschaft eingeschlossen, da wusste man, das ist jetzt das, für was, dass wir beten sollen. Dann konnten wir uns da eher mit dem Thema identifizieren und das ging dann irgendwie schon so eine Woche oder so länger. Und dann waren wir sonntags, das war der 1. Juli 2018, sonntags waren wir eingeladen zum Kaffee bei Freunden von uns. Und wir wussten abends um 5 oder um 4, das weiß ich nicht mehr so genau, ist egal, ist im Chiang Rai United Stadion, das war so ein Fußballstadion von Chiang Rai United, das war die Stadt, wo wir waren, war ein Gebetstreffen von Kirchen der Region für diese Jungs. Und ich weiß noch, wir sind von dem Kaffee weggefahren und wir hätten die Zeit gehabt, da dahin zu fahren. Aber dann habe ich irgendwie so ein bisschen meinen Willen durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, wir haben es irgendwie so kurz diskutiert, aber darum geht es jetzt auch gar nicht, sondern eher zu dem, was in meinem Herzen war. Und mein Herz hat irgendwie gesagt, oder ich habe gesagt, also, die sind ja eh verloren, oder? Also, was soll ich jetzt da dafür beten? Ich glaube nicht, dass die noch leben. Ich glaube nicht, dass die noch leben. Wir sprechen heute von Glauben. Und mein Unglaube hat zutage gebracht, dass ich jetzt nicht bete dafür. Ich habe einfach nicht dran geglaubt. Und dann sind wir heimgefahren. Und abends, wo wir daheim waren, haben wir mitgekriegt, dass in diesem Stadion über 1000 Leute waren. Die haben nicht gedacht wie der Roland, die haben geglaubt. Die haben gebetet. Und einen Tag später waren diese Jungen befreit. Also befreit waren sie nicht, aber sie wurden gefunden. Und ich habe es nicht geglaubt, dass diese, also ich habe es natürlich geglaubt, aber ich konnte es fast nicht glauben, dass die gefunden haben, weil die Situation, die war so unwahrscheinlich, dass die Jungs, die 13 Männer oder Jungs, junge Leute gefunden werden. Aber heute bin ich der Überzeugung, dass diese 1000 Bäder im Chiang Rai Stadion massiv dazu beigetragen haben. Und wer war nicht da? Ich. Und das hat mich echt beschämt. Ich meine, oh Mann, Jesus, tut mir echt leid. Ich habe einfach keinen Glaube dafür gehabt. Und solche Geschehnisse, und die wurden dann auch alle befreit, das wisst ihr ja, war eine Riesen-Story in Thailand damals. Wir waren nur gerade eine Stunde von denen weg, also wir waren auch in nächster Nähe, von daher war auch diese Intention auch für diese Leute so stark. Da war auch ein Akka-Junge dabei, der bei uns, also nicht an unserer Foundation war, aber bei dem Stamm, bei dem wir damals gearbeitet haben. Aber für mich war so der Impuls, ich habe nicht ich habe keinen Glauben gehabt, dahin zu fahren und für diese Jungen zu beten. Ich dachte, das ist eh umsonst, was soll ich jetzt dafür beten, das Ding ist vorbei. Und am nächsten Tag hat mich Gott einfach auch überführt. Und ich habe dann irgendwie so gesagt, Jesus, ich will nimm so denken. Ich will nimm denken, dass du nicht doch einen Weg bahnen kannst. Ich will nicht denken, dass du nicht doch was anders kannst, als ich denke. Und das ist Glauben. Oh, jetzt bin ich aber echt in der Zeit schlecht. Das nächste ist Warten. Die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft, dass ihnen neue Schwingen wachsen wie den Adlern, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandern und nicht ermatten. Halleluja, oder? Die auf den Herrn warten. Und das, was uns oder was mich mit Glauben verbindet oder was uns mit Glauben verbindet, das ist das Warten auf den Herrn. Wir sind dann irgendwann im Juni letzten Jahres zurückgekommen und wir wussten, in das alte Leben können wir nicht zurück. Wir können nicht dahin, wo wir waren. Wir können nicht irgendwie gerade schaffen gehen und dann sind wir irgendwo in der Gemeinde, sondern es geht um was anderes. Und wir haben dann gemerkt, wir müssen auf Gott warten. Und jetzt heißt es Glauben. Wir hatten nichts. Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Wir sind zurückgekommen und haben gesagt, jetzt warte mal erst mal. Und dann, dann kommen so Fragen, soll ich mich jetzt arbeitslos melden oder soll ich mich nicht arbeitslos melden? Herr, hast du was, wo ich krieg oder was soll ich machen? Gebetet, melde ich arbeitslos. Ja, und dann bin ich zum Arbeitsamt oder ich habe das dann ausgefüllt und habe gemerkt, ich kann mich nicht arbeitslos melden für eine 40-Stunden-Woche. Weil Gott zu mir gesagt hat, ich will, dass du einen Tag für mich Zeit hast, wo du mir dienst. Das heißt, es war klar, 4-Tage-Woche, der Rest muss irgendwie funktionieren. Dann bin ich zum Arbeitsamt, habe mich arbeitslos gemeldet für 30 Stunden. Dann kriege ich automatisch weniger Geld, aber das war der Deal. Warten. Ich wusste warten auf das, was Gott sagt. Dann habe ich irgendwann angefangen, soll ich mich jetzt bewerben oder kommst du mit einer Stelle oder wie wird es jetzt? Ja, kannst du dich ruhig bewerben. Also, ich bewirb mich. Eine Zusage gekriegt für ein Vorstellungsgespräch und so weiter. Sachen passiert, wird dann nicht geklappt, dieses, jenes, eine Tür aufgegangen, wird dazugegangen. Und wir hatten eine Reihe von Verheißungen gekriegt. In der Zeit, wo wir in Thailand waren, in der Zeit, wo wir im Bible College waren. Wir sind nicht ganz ohne Paket heimgekommen. Wir hatten ein Paket von etwa 15 bis 20 Verheißungen. Und ich habe gemerkt, ich will daran festhalten. Und bei Abraham war es so, dass er Gott glaubte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und das heißt, ich habe deinen Verheißungen geglaubt. Abraham wurde nicht einfach nur gesagt, geh in das Land, zieh aus und lass deinen ganzen Gruß daheim, sondern er hat gesagt, denn ich werde dich zu einer Nation machen. Du wirst Kinder haben, so viel wie Sterne am Meer. Und das war etwas, was wir jetzt nicht gehört haben, dass wir Kinder haben, werden so viele wie Sterne am Meer, aber wir haben andere Sachen gehört. Wir haben gehört, dass sich Türen auftun werden, dass wir nicht mit Kraft Türen aufmachen sollen, dass wir mal warten sollen auf den Herrn. Und das haben wir gemacht. Setze um, was du gehört hast und Gott wird reden. Wenn du sagst, ich will mit dir gehen, wenn du in die Nachfolge gehst und du betest und du setzt dich auseinander mit Gottes Wirken, dann wird Gott auch wirken. Setze um, was du gehört hast. Vertraue auf das, was du gehört hast. Und bete für die Realisierung deiner Verheißungen. Gott wird dich nicht allein lassen. Never ever. Wenn du sagst, ich bin bereit, dann wird er dich versorgen. Er wird dich bewahren. Er wird die Dinge tun. Aber du musst dafür kämpfen. Du musst auch dafür beten. Du musst sagen, Herr, ich will die Verheißungen meines Lebens, die du über mich ausgesprochen hast, auch wirklich erfahren und erleben. Ich glaube, dass Gott rechtzeitig kommen wird. Und wir standen oft daheim und wir haben das ganze letzte Jahr und auch, also seit 2 Jahren sind wir immer fleißig am Beten und haben gesagt, Herr, wir wissen, du hast einen Plan, wir wissen nicht, was es ist, aber zeig dich einfach. So wie Abraham einfach auch gewartet hat. Und wo es darum ging, Journey of the Unknown. Und das war ein Wort, das wir bekommen haben. Es war der Jim Thomas, einer, den wir kannten von Oregon schon. Der war in Thailand oder in Malaysia, haben wir den getroffen. Und der hat ein Wort für uns gehabt und hat gesagt, es wird eine Reise ins Ungewisse werden. Aber Gott ist da, geht Schritt für Schritt. Es ist wie eine Taschenlampe. Ihr seht immer nur so 2 Meter, aber folgt dieser Taschenlampe, es wird funktionieren. Okay, gut, also haben wir das gemacht. Saßen daheim, haben Bewerbungen geschrieben, Absagen bekommen und. Und irgendwann kam aber diese Reise des Unsichtbaren, hat sich irgendwann beantwortet, weil Türen aufgegangen sind und weil wir gemerkt haben, Gott gibt was Neues. Und wir haben jetzt seit dem 1.11. Sind Andrea und ich haben einen Vertrag mit Hoffnungsträger, die sitzen in Lehenberg und die bauen Hoffnungshäuser. Und wir werden nächstes Jahr im Mai nach Konstanz umziehen. Wir werden in den vollzeitlichen Dienst gehen, wenn man so will. Das heißt aber, dass wir auch wieder was zurücklassen, dass es wieder um eine Nachfolge geht. Gott hat was geöffnet, ich mache es jetzt ein bisschen schneller, weil sonst wird es zu viel Zeit brauchen. Das war eine Story von etwa 9 Monaten, wie eine Schwangerschaft. Ja, im Januar haben wir gehört und jetzt fangen wir an im November, so etwa 9 Monate, ne? Oder im Februar waren wir das erste Mal dort, haben gemerkt, das ist dieser vitale Arm, den dort Gott aufgemacht hat. Wir kommen in was ganz Neues rein, etwas Ungewohntes, etwas, was wir eigentlich nicht kennen. Wir werden die Standortleitung dort übernehmen. Aber es war eine spannende Reise, die uns geprägt hat, weil wir bereit waren nachzufolgen, weil wir bereit waren zu beten und weil wir bereit waren zu warten auf das, was Gott hat. Und das ist Glauben. Das ist drum, wirklich auch Gott zu fragen. Für uns wird es eine Reise, wie aufs Wasser zu gehen, so wie Petrus aufs Wasser gegangen ist, wo Petrus zu Jesus sagt, Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Dieser Wunsch, ich will Jesus nachfolgen. Und Jesus sagt, ja, komm nur. Und dann diesen Schritt aus dem Boot zu machen auf dieses Wasser. Und Petrus ging auch übers Wasser. Und dann kam aber dieser Sturm, ja, auch im Sturm. Und dann auf einmal kam der Zweifel und das Ungewisse. Und auf einmal versinkt er. Und Jesus sagt zum, du Kleingläubiger. Und damit will ich auch abschließen. Es gibt 4 Stellen im Evangelium, wo es darum geht, wo es heißt Kleinglaube. Aber jede einzelne Stelle spricht eigentlich nicht von Kleinglaube, sondern von der Situation des Glaubens oder des Unglaubens. Und Jesus sagt eigentlich zu Petrus auch nichts anderes als, warum hast du Unglaube? Es gibt nichts zwischen, ich glaube halt ein bisschen, oder mein Glaube ist nicht groß genug, oder mein Glaube ist zu klein. Das ist ein Trugschluss. Es gibt Glaube oder es gibt Unglaube. Dazwischen gibt es nichts. Johannes 16,3, ihr habt in der Welt Angst, aber ich habe diese Welt überwunden. Und wir wissen nicht, was kommt in der Zukunft. Es werden Dinge sein, wo es Stürme gibt in unserem Leben, wo wir merken, oh, mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Aber es geht darum, im Glauben voranzugehen und auch gut auf Gott zu hören und zu fragen, Herr, was ist dein nächster Schritt? Was willst du für uns haben? Und dann wird sich auch Heil einfinden. Dann wird es Dinge geben, die unsere Vorstellungen einfach aussprengen. Amen.